Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, Gemeinde. Heute ist Dienstag, der 26. April 2022. Ein legendärer Tag, denn es ist der Tag, nachdem Elon Musk, der ein bisschen zu fett geratene Autobauer aus Grünheide, Twitter gekauft hat. Ja, wirklich war einfach mal so, für 44 Milliarden Dollar. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe die Nullen gar nicht zusammengekriegt, die es braucht, um 44 Milliarden aufzuschreiben. Und es sind noch mehr Nullen, als ich Flausen im Kopf habe. Und das will schon was heißen. Also ganz ehrlich, er hat ein Medium gekauft, das durchsetzt ist von unsympathischen, besserwisserischen Schwätzern und pseudo-intellektuellen Opinion-Leader, Meinungsmacher, Plapperern, die alles besser wissen. Ohne eine Ahnung von irgendwas zu haben. Ja, das musste sein. Ein bisschen Twitter-Klischee muss einfach sein für den Applaus zu Beginn des Podcasts. Ich sage herzlich willkommen bei Twitter, Elon Musk. Glückwunsch zu diesem Kauf. Und man fragt sich, wie kann der Typ 44 Milliarden ausgeben für eine App, die ich mir einfach so runtergeladen habe im App Store? Hat er von Joss Ilk und Faisal Kawusi K.O.-Tropfen gekriegt oder was war da los? Auf jeden Fall möchte Elon Musk Twitter zu einer, Zitat, globalen Plattform für Redefreiheit machen. Wow, das begeistert mich natürlich als Komiker. Redefreiheit, davon lebe ich, das ist doch mein Broterwerb. Und ich glaube, das wird toll. Das wird toll, das kann ich schon jetzt versprechen. Ich meine, Tesla, das große Ökoprojekt, ist ja auch schon eines, das sich durch und durch rentiert. Braucht so viel Wasser wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Aber auch hier gibt's nur gute Nachrichten. Das Abwasser zum Beispiel fließt in die Spree und spreeabwärts wird dann Trinkwasser für die Berliner draus gemacht. Auf der anderen Seite, hier in Berlin hat man
Franziska Giffey
zur Bürgermeisterin gewählt. Mit Lebenswillen hat das nicht so viel zu tun. Wie die Plattform für Redefreiheit namens Twitter unter Elon Musks Ägide aussehen soll, das wird spannend. Elon Musk ist nämlich eigentlich einer, der vor allem eines nicht will, nämlich Redefreiheit. Zumindest wenn es um Tesla geht. Über Journalisten sagt er Folgendes. Und bevor wir es hören, Journalisten, halten wir fest, machen 99% der Twitter-User aus. Und über die hat er eine ganz eigene Meinung, nämlich diese hier.
Journos stehen unter andauerndem Druck, Klicks und Werbeeinnahmen zu generieren. Sonst werden sie gefeuert. Journos verwenden die gleichen Argumente gegenüber der Öffentlichkeit, wie sie Despoten gegen die Demokratie verwenden.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, würde ich sagen, das ist genau das Gequatsche, was man von all den anderen Corona-Leugnern auf jeder kleinen Querdenker-Demo in Kassel hört, die sich sonst bei Telegram rumtreiben. Oh, wo wir gerade beim Thema Telegram sind, Telegram, ne, das ist hier der Exoten- und Idioten-Stammtisch online, der nicht erreichbar ist. Also für niemanden. Also Telegram gibt's quasi gar nicht. Und genauso unerreichbar wie Telegram ist Tesla auch für Nachfragen von Journalisten.
Sowas wie eine Pressestelle haben die einfach nicht. Und für den Gesamtraum Europa und Nahe Osten gibt es für uns Journalisten genau eine einzige E-Mail-Adresse, an die wir Presseanfragen schicken können. Das haben wir natürlich gemacht, aber auch lange nach Ablauf der Frist keine Antwort erhalten.
Gut, ich habe auch nur eine E-Mail-Adresse, muss ich an der Stelle sagen. Und zwar nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Der Unterschied ist nur, im Gegensatz zu Tesla antworte ich. Egal, wer schreibt. Also meistens. Also nicht immer, aber ab und zu. Fest steht, vielleicht hätte Elon Musk, was die Kommunikationsstrategie angeht, eher Telegram kaufen sollen. Die wären vielleicht eher auf einer Linie gewesen. Zudem behinderte Tesla Journalisten, wir erinnern uns, die Hauptzielgruppe drüben bei Twitter, auf der Baustelle in Grünheide. Ja, er wollte mit Journalisten schlicht nichts zu tun haben. Sind ja auch nur Journos, wie er sie nennt. Ich sag mal, wenn das die Meinungsfreiheit ist, die Elon Musk vertritt, dann kann Twitter bald einpacken. Man kann doch nicht einen Laden kaufen, gegen dessen Hauptzielgruppe man arbeitet. Wie idiotisch ist das denn? Aber immerhin kommt Twitter damit endlich da an, wo Facebook und Instagram schon lange sind. Bei einem Netzwerk, dem es um nichts geht, außer um die Steigerung der eigenen Einnahmen. Viele User verlassen Twitter übrigens jetzt, nachdem sie mitgekriegt haben, dass Elon Musk den Laden übernimmt. Als hätte es nicht schon 1000 Gründe gegeben, den Scheißladen vorher zu verlassen. Aber egal, vielen fällt es jetzt erst auf. Besser spät als nie. Und ich habe es übrigens bei mir selbst auch festgestellt. Denn ja, ich bin genau einer von denen, die ich hier kritisiere. So viel Verlogenheit muss sein in einem Morgen-Podcast. Und ich selber habe einen Twitter-Account. Ja, und ich habe gerade eben mal nachgeguckt. So viele Follower, wie ich auf Twitter verloren habe, seit bekannt wurde, dass Elon Musk einsteigen will. So viele habe ich nicht verloren, seit mein Podcast-Partner in dem anderen Podcast bei Radio 1 irgendwas von Kolumnistinnen durchgefickt und Fotzen erzählt hat. Und das will schon was heißen. Und jetzt vom faktischen 25. April, dem Tag, an dem Twitter gekapert wurde, hin zum heutigen Tag, dem 26. April. Ein Tag, von dem man sagen muss, er hat's in sich. Er ist historisch fast so aufgefüllt wie der 9. November. Aber nur fast. Also keine falschen Vergleiche, klar. Nur, man denkt an die Ereignisse des 26. April so gut wie nie. Ich habe ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel dieses.
Der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf.
Moment, ein Reaktor in der Nähe von Kiew, das damals zu Russland gehörte? Moment. Sarah Wagenknecht hat mir aufgeschrieben, ich soll an der Stelle sagen, kein Wunder, dass der Putin da einmarschiert ist. Diese Ukraine, die gehört ihm doch. Ha? Explodierende Atomkraftwerke will man am liebsten im eigenen Land haben. Klar, das kommt gut, so aus Imagegründen. Oder noch was vom 26. April, und zwar aus dem Jahr 2002. Das hier war vor 20 Jahren.
Ein furchtbares Verbrechen ist geschehen. Thüringen erlebt die größte Katastrophe seit seiner Wiedergründung.
Thüringens damaliger Ministerpräsident spricht über den Amoklauf von Erfurt. Das war der Amoklauf, von dem Johannes B. Kerner damals live berichtet hat. Ja, am 26. April 2002, 16 Tote, und der Täter hat sich später selbst erschossen. Aber wir nennen hier seinen Namen nicht. Und kommen lieber zum 26. April 1997, und damals war ein erfreulicherer Tag. Es war der Tag der großen Rede von Roman Herzog, ja, dem damaligen Bundespräsidenten, mit diesem Satz hier.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Ganz genau, ein Ruck muss durch Deutschland gehen, ein Ruck. Ja, und der Ruck sah dann genauso verschlafen aus, wie Roman Herzog ihn ausgesprochen hat. Ein Ruck, sodass er bis heute nicht stattgefunden hat. Aber gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Die Welt ist im Aufbruch. Sie wartet nicht auf Deutschland. Aber ich füge hinzu, es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Also, die Welt geht voran und wartet nicht auf Deutschland. Klingt für mich nach Dieter Thomas Heck. Alle sind dabei, alle voran mit. Und jetzt die Startnummer 2, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich muss an der Stelle mal sagen, Roman Herzog, für mich der beste Bundespräsident. Ja, weil ich werde nie vergessen das Wortspiel, das ich gelernt habe, als er im Amt war. Ja, damals hatte jemand das schöne Wortspiel: Roman Herzog hat einen neuen Roman veröffentlicht, als ich Herzog. Ja, ja gut, ja, Karlauer, ich weiß, aber verdammt nochmal, einmal am Morgen muss auch ein Karlauer sein, oder? Ich meine, wenn man hier schon mit so dramatischen Nachrichten konfrontiert ist, wie der das, so ein E-Auto-Bauer plötzlich so ein soziales Netzwerk übernimmt. Aber gut, gucken wir nach vorn. Hier kommt die
Wach und wichtig, die Tagesvorschau.
Und da gucken wir zunächst mal auf Rammstein.
Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen?
Nee, komm, lass das beim falschen Rammstein, verdammt nochmal. Passt auch keiner hier auf bei dem, was ich hier erzähle, oder? Es ist nicht die Band Rammstein gemeint mit Till Lindemann und so. Nein, es ist der Ort in Rheinland-Pfalz gemeint. Der US-Luftwaffenstützpunkt, der bekommt heute Besuch vom amerikanischen Verteidigungsminister Austin. Ja, ne? Die literarisch Belesenen werden sagen, Moment, das ist doch der Autor. Nein, der heißt Auster, und zwar Paul. Und hier geht's um Austin. Ja, aber das ist doch ein Ort in Texas. Ja, das stimmt, aber eben auch ein Verteidigungsminister. Und apropos Besuch, UN-Generalsekretär Antonio Guterres reist heute nach Moskau. Ja, das ist der Ort, der nach Genghis Khan benannt wurde. Wir erinnern uns dran, genau. Und dort trifft Genghis Khan, Antonio Guterres, Wladimir Putin. In Genghis Khan, nein, in Moskau. So ist es richtig, ja. Und Guterres Sprecherin Erika Negro sagt dazu Folgendes.
As he said in his letters to both presidents,
wie er in seinen Berichten an beide Präsidenten geschrieben hat, er hofft vordringlich darauf, darüber zu reden, wie Frieden in der Ukraine herbeigeführt werden kann.
Und genau das tut er heute in Moskau und am Donnerstag dann in Kiew bei Präsident Volodymyr Zelensky. Und der ist genau über diese Reihenfolge nachvollziehbarerweise ziemlich sauer.
Ich meine, es ist wichtiger zu verstehen, was bei uns passiert und einen Standpunkt zu finden, den der Herr Generalsekretär dann beim Besuch in Moskau bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten vertreten kann. Denn einfach nach Kiew zu kommen und zu sprechen, ist zu wenig.
Ja, so sieht's wohl aus. Kiew selbst kommt heute übrigens nach Dortmund. Dynamo Kiew nämlich. Der legendäre ukrainische Fußballclub. Ganz ehrlich, der sollte sich mal nicht mehr Dynamo nennen. Dynamo Dresden? Das denken doch wir in Deutschland, wenn wir an Dynamo denken. Und immerhin war Wladimir Putin KGB-Agent in Dresden. Also nicht bei Dynamo, aber in Dresden. Da kann man sich doch nicht Dynamo Kiew nennen, diese Situation. Da muss man sich doch umbenennen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, Dynamo Dresden, der Verein mit den meisten Nazis in der Südkurve, in der Nordkurve auch, in allen Kurven. Nur Nazis, ne? Also genau die Nazis, von denen Putin behauptet, dass er sie aus der Ukraine raushalten will, um sie zu entnazifizieren. Also bitte, lass das Dynamo weg, Kiew. Auf jeden Fall, der legendäre Fußballclub spielt ein Benefizspiel bei Borussia Dortmund zugunsten von Ukrainern in Not. Los geht's um 18 Uhr und das ZDF überträgt live. Und einen haben wir noch, ein bisschen in eigener Sache, denn in Berlin wird heute weiter über die Lieferung von Waffen an die Ukraine diskutiert. Unter anderem die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist dafür.
Es lebe die Freiheit, es lebe Europa, Slava Ukraini.
So hat sie am Sonntag auf dem FDP-Parteitag gesprochen und heute spricht sie mit uns, mit Radio 1, aber nicht mit mir. Verdammt nochmal, hier war sie schon, im Podcast war sie schon vor ein paar Wochen. Ja, wir bei Wach und Wichtig, wir sind immer ein bisschen schneller im Podcast als die linearen Radioleute der Morgens. Denn heute ist sie, glaube ich, hier bei Radio 1 im Radio um 7:30 und danach jederzeit nachzuhören auf radio1.de, soll ich sagen. Bin ich denn hier, um Eigenwerbung zu machen oder was? Da kann ich auch zu Spotify gehen und sagen, diese Reifen hier sind toll, kaufen Sie die für Ihr Auto. Und da finde ich das 100-fache. Also sage ich es nicht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann heute nicht nachzuhören auf radio1.de. So. Und jetzt fehlt noch das hier.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 3, denn 3 Stimmen mehr als ihre Fraktion Sitze im Landtag hat, bekam gestern Anke Rehlinger. Und wenn ihr euch jetzt fragt, who the fuck is Anke Rehlinger? Das kann ich nachvollziehen. Anke Rehlinger ist die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes und so klingt sie.
Es ist eine geheime Wahl, wo die Stimmen herkommen. Das werden wir sicherlich nie erfahren. Auf jeden Fall ist es ein deutliches Ergebnis, das mich sehr freut und auch den notwendigen Rückenwind mir gibt für die Aufnahme mit den Mitgliedern des Kabinetts für die wichtige Aufgabe in unserem Land.
Anke Rehlinger hat mit der SPD eine absolute Mehrheit bekommen. Eine absolute Mehrheit und dann noch 3 Stimmen drauf. Ich meine, ganz ehrlich, das kannten ehemalige große Saarländer wie Honecker nur von drüben. Und Lafontaine, der andere große Saarländer, war für solche Werte immer im falschen Start. Und was liegt neben dem Saarland? Und jetzt, Leute, kommt eine Überleitung. Da müsst ihr bei anderen Radiostationen lange versuchen. Was liegt neben dem Saarland? Oulala, Frankreich. Das Land, an das wir das Saarland seit Jahren gerne abgeben würden, leider bislang vergeblich. Aber über Frankreich und die Wahl in Frankreich sprechen wir jetzt mit einem garantierten Nicht-Saarländer, den wir alle noch aus den Tagesthemen kennen. Los geht's.
Wach und wichtig. Das Interview.
Merci. Merci, chers amis, chers compatriotes. Merci.
Puh, das klang nach einem erleichterten Aufatmen bei Emmanuel Macron am Sonntagabend. Nix mit Le jour de gloire est arrivé. Also der Tag des Ruhms ist gekommen. Nix da. Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen zwar gewonnen, durchaus auch deutlich. Er bekam 58,55% der Stimmen, Le Pen 41,45%. Aber im Vergleich zu der Wahl vor 5 Jahren, als Macron Le Pen in der Stichwahl mit 66-33% schlug, hat sie eben ganz schön aufgeholt. Und Macron hat wohl auch gewonnen, weil manche seiner Wählerinnen und Wähler ihn zwar nicht gut finden, aber als kleineres Übel angesehen haben. Und hinzu kommt, fast jeder dritte Wahlberechtigte ist erst gar nicht zur Wahl gegangen. Die Beteiligung war so niedrig wie seit mehr als 50 Jahren nicht. Was ist da los in Frankreich? Und das besprechen wir jetzt mit einem, der sich dort bestens auskennt. Ulrich Wickert war jahrelang ARD-Korrespondent in Paris, hat mehrere Bücher über Frankreich und französische Politik geschrieben und uns als Mr. Tagesthemen außerdem viele Jahre lang eine geruhsame Nacht gewünscht. Jetzt ist er ganz aufgeweckt und ausgeschlafen, frühmorgens hier bei uns. Guten Morgen, Herr Wickert.
Einen schönen guten Morgen.
Wir haben das Aufatmen von Macron am Sonntag gerade noch mal gehört. Wie ging es Ihnen? Haben Sie auch Erleichterung verspürt oder waren Sie schockiert, nachdem Sie das Ergebnis gehört haben?
Überhaupt nicht. Ich hatte das erwartet. Also das war für mich eigentlich ganz klar, wenn man gesehen hat, A, wie die Umfragen waren, und zum Zweiten verfolge ich, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, seit 1969 die französischen Präsidentschaftswahlen als Berichterstatter. Und ich habe festgestellt, dass es ein Verhalten gibt, das wir immer wieder auch an Wahlen festmachen können, dass die Franzosen den Front Républicain nennen. Das heißt, in dem Moment, in dem die Gefahr besteht, dass die rechtsextremen Präsident oder auch ein anderes wichtiges Amt im Staate bekommen könnten, wählen die anderen faute de mieux, wie sie in Französisch sagen, aus Not denjenigen, den sie am wenigsten schlimm finden. Und das ist hier gewesen. Ich will Sie mal daran erinnern, als der Vater Le Pen 2002 gegen Chirac angetreten ist, da hat er 20% bekommen und Chirac über 80. Und auch in verschiedenen anderen Wahlen konnten wir das sehen, in Regionalwahlen noch vor kurzem. Selbst wenn der Front National oder wie es jetzt heißt, Rassemblement National, in dem ersten Wahlgang 44% bekommen hat in einer Region und der Zweitplatzierte bei Mitte 30 stand, ist der Zweitplatzierte dann gewählt worden, weil dann die anderen, sagen wir mal, die Sozialisten oder die Linken den Rechten gewählt haben. Und so war das hier auch zu erwarten. Und insofern ist das Ergebnis von 58% eigentlich ein gutes Ergebnis.
Ich zitiere mal aus der internationalen Presse. Die Washington Post spricht von großer Erleichterung für den Westen. Der Standard aus Wien sieht Macron trotz Sieg, Zitat, geschwächt. Und die Neue Zürcher Zeitung sagt, er stehe vor kolossalen Herausforderungen. Was sagen Sie?
Ein französischer Präsident steht immer vor kolossalen Herausforderungen. Das ist das Problem. Dass de Gaulle schon gesagt hat, Frankreich ist unregierbar. Das hat ja auch Macron 2017, 2018 schon gleich gesagt. Es ist ganz wahnsinnig schwierig, in Frankreich Reformen durchzubringen. Das müssen Sie auch mal sehen, dass es da 12 Präsidentschaftskandidaten gegeben hat, mit zum Teil den verrücktesten Vorstellungen. Und das zeigt die Zersplitterung des französischen Systems, das nur gerettet wird durch ein Mehrheitswahlrecht. De Gaulle hat dieses Mehrheitswahlrecht eingeführt, weil er sozusagen als Retter der Nation geholt wurde, weil in der 4. Republik, wir befinden uns jetzt in der 5., weil in der 4. Republik nach alle 3 Monaten der Premierminister gewechselt wurde, wegen der vielen Zersplitterung. Und jetzt hat man ein Wahlsystem, das dazu führt, dass einer die Macht hat und die hat der Präsident, und der Präsident in Frankreich ist unglaublich mächtig. Und daraus heraus aber entsteht ein Problem, das wir jetzt gerade ganz besonders bei dieser Wahl sehen, wenn wir eine Analyse der Wahlbeteiligung und wer hat wen gewählt feststellen. Macron hat zum Beispiel in Paris 35% der Stimmen bekommen, Le Pen 5%. Und das zeigt, es gibt gerade in den Städten einen sogenannten Bloc Elitär. Und dann gibt es im Land, in manchen Bereichen hat Le Pen bis zu 30-40% bekommen. Das ist der Bloc Populaire. Und das ist das Grundproblem, das ein französischer Präsident hat. Er muss auflösen die Spaltung in Stadt und in Land. Und das ist etwas wahnsinnig Schwieriges, denn das bedeutet, dass eigentlich der Zentralismus in Frage gestellt werden muss.
Das heißt, wir haben eine Spaltung zwischen Stadt und Land. Das erinnert mich spontan, wenn Sie das so erzählen, an die Situation in den USA, wo ja Donald Trump auch die Präsidentschaftswahlen wesentlich gewonnen hat im ländlichen Gebiet. Also droht Frankreich so auseinander zu driften wie die USA und eine gespaltene Nation zu werden, in dem Fall noch stärker vielleicht als in den USA in Stadt und Land?
Also wir dürfen das mit Amerika überhaupt nicht vergleichen, weil die Franzosen ein ganz anderes auch Identitätsverhalten haben als die Amerikaner. Und auf dem Land die Leute dann auch, entweder sind sie Bauern, dann haben sie da ein besonderes Interesse, dann sind die anderen Kleinstädter. Aber ich würde mal sagen, diese Spaltung in Block populär und Block elitär ist ein Grundsatzproblem. Das wird sich auch bei den nächsten Wahlen immer wieder zeigen. Nun ist interessant, wir haben ja die Parlamentswahl im Juni. Und man geht davon aus, dass es eine sogenannte Grande Force Centrale gibt, also eine zentrale Kraft, die Macron die Mehrheit geben wird. Dann bedeutet das aber, dass der Protest der Bürger auf die Straße geht, weil er sich in politischen nicht mehr äußern kann.
Sie haben es gerade gesagt, man müsste dann eigentlich den Zentralismus in Frage stellen. Was würde das denn bedeuten?
Ja, das ist das große Problem. Frankreich ist seit Jahrhunderten ein zentralistisch regiertes Land. Und man müsste jetzt Entscheidungen in die Regionen und in die Kommunen geben. Die Gelbwestenbewegung, die ist entstanden, weil der damalige Premierminister Edouard Philippe gesagt hat, wir müssen etwas gegen die vielen Verkehrstoten tun. Wir haben die größte Verkehrstotenzahl in Europa, prozentual. Also reduzieren wir das Tempo von 90 auf 80 auf den Landstraßen. Ja, muss man aber wissen, dass Frankreich ja ein Drittel größer ist als Deutschland und 20 Millionen weniger Einwohner haben. Das bedeutet, dass Leute, die von ihrem kleinen Ort zur Arbeit fahren, manchmal 20 bis 30 Kilometer unterwegs sind und jetzt 10 Kilometer weniger schnell. Na gut, das geht noch. Aber dann hat Edouard Philippe auch gesagt, ja, und wir müssen jetzt was für die Grünen tun. Also wir werden das Diesel pro Liter teuer machen um 6 Cent. Jetzt muss derjenige, der nicht mehr so schnell fahren darf, auch pro Liter noch 6 Cent wieder zahlen. Jetzt sind die auf die Straße gegangen. Und das zeigt, es hat keine Gewerkschaft, es hat keine politische Partei hinter diesem Protest gestanden, sondern es waren die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Hier hat sich aber gezeigt, dass Macron doch ein sehr gewiefter Politiker ist. Ihm ist es gelungen, in einigen Monaten diese Gelbwesten wieder ruhig zu stellen, indem er durch das Land gezogen ist, sich öffentlichen Diskussionen gestellt haben, die dann auch übertragen wurden, wo er 4, 5, 6, 7 Stunden lang mit den Leuten über Politik diskutiert hat. Und dann haben sie plötzlich was verstanden. Aber es bedeutet natürlich auch, dass diese Eliteentscheidungen, die vom Papier kommen, wie eben diese Sache mit der Geschwindigkeit oder dem Benzin, nicht funktionieren. Man hat dann auch ein bisschen gelernt und hat gesagt, gut, wir machen wieder 90 Stundenkilometer, aber jeder Ort, jedes Departement kann für sich selbst jetzt entscheiden, wie schnell man da fahren darf. Und tatsächlich haben eine ganze Reihe von Departements gesagt, bei uns darf man auf der Autobahn nur noch 120 fahren.
Das heißt, ein bisschen mehr Deutschlandwagen, so klingt es ein bisschen. Also mehr Absolut. In die Kommunen, mehr Absolut. Ins Kleine verlagern, um die Menschen dort, auch wenn es eine blöde Floskel ist, ernster zu nehmen. Also ist es das, was Macron jetzt auch machen muss, wenn er sagt, dass er auch die Menschen vertreten will, die ihn nur gewählt haben, um Le Pen zu verhindern? Geht es genau um sowas oder was muss er noch
das
tun,
hat er ja
um
auch
das wahrzumachen?
Ja, das hat er ja in seiner Dankesrede auch gesagt, dass er gesagt hat, ich muss jetzt auch auf euch zugehen, die mich nur gewählt haben, weil ihr Le Pen verhindern wollt. Es gibt natürlich eine große Diskussion, ob man nicht eine inhaltliche Veränderung der politischen Struktur vornehmen muss, nämlich ein anderes Wahlverfahren. Also es gibt viele Leute, die jetzt auf Deutschland hinweisen und sagen, warum konnte Merkel so viele Reformen durchführen, ohne dass es Riesenaufstände gab? Weil es eben eine Koalitionsregierung war, in der verschiedene Strömungen des Denkens bei der Bevölkerung alle vertreten waren. Und das gibt jetzt eben Leute, die sagen, man muss möglicherweise dann auch das Proportionalwahlrecht bei uns einführen, damit wir im Parlament zumindest dann Koalitionen bilden können.
Wir haben es eben schon angesprochen, fast ein Drittel aller Wahlberechtigten, also genau 28%, sind überhaupt nicht zur Wahl gegangen. Das sind so wenige Menschen wie seit 1969 nicht. Das ist doch eigentlich für so ein hochpolitisiertes Land wie Frankreich recht ungewöhnlich, oder? Was ist da los und wie kann man diese Leute motivieren, überhaupt wieder hinzugehen?
Ich würde sagen, das darf man nicht zu ernst nehmen. Es sind 2% weniger wie bei der letzten Wahl. Also das ist auch nicht schlimm. Und es sind über 70% Wähler gewesen. Also das würde ich nicht zu ernst nehmen. Das bedeutet, ja, gerade die jungen Leute haben gesagt, wir haben keine Lust, Le Pen zu wählen und wir haben keine Lust, Macron zu wählen. Deswegen gehen wir dann nicht hin. Aber ich würde das nicht zu ernst nehmen.
Gucken wir noch einmal zurück auf Ihre eigene Zeit in Paris, als Sie Korrespondent in Frankreich waren für die ARD. Sie sind mal in einer legendären Reportage über den vielbefahrenen, mehrspurigen Place de la Concorde gegangen, ohne auch nur einmal nach den Autos zu gucken. Sie haben damals gesagt, man muss einfach gehen, dann halten die auch. Das war vor fast 30 Jahren. Heute scheinen mir viele Franzosen weniger gelassen als damals und mit sehr viel mehr Frust und Aggression im Bauch unterwegs zu sein. Würden Sie das heute auch noch mal tun oder hätten Sie schlicht Angst, von irgendeinem durchgeknallten Le Pen-Wähler überfahren zu werden?
Ich hätte nur Angst, dass ein deutscher Autofahrer kommt und sagt, ich habe Vorfahrt. Bei den Franzosen, denen vertraue ich, denn auch ein durchgeknallter Le Pen-Wähler würde einen nicht umfahren. Und die Leute, die Le Pen gewählt haben, das sind nicht 41% Leute, die rechtsradikal denken, sondern die rechtsradikal denken, die haben im ersten Wahlgang ihr ein bisschen mehr als 20% gegeben. Jetzt haben viele Leute gesagt, wir wollen Macron nicht. Und der Wahlslogan hieß auf der einen Seite Tout sauf Le Pen, also alles außer Le Pen. Und auf der anderen Seite hieß es Tout sauf Macron. Das heißt, es war immer entweder den nicht oder den nicht. Man hat sozusagen weniger auf die Inhalte geguckt, als auf wen will ich nicht.
Wir halten also fest, Ulrich Wickert warnt vor deutschen Autofahrern und empfiehlt den Franzosen, mehr vom deutschen Politiksystem zu übernehmen. Können wir das so zusammenfassen?
Naja, kurz geknappt, ja.
Wunderbar, das reicht. Vielen herzlichen Dank, Ulrich Wickert.
Bitte.
Ex-Mister Tagesthemen und früherer Frankreich-Korrespondent für die ARD über die Wahlen in Frankreich. Vielen herzlichen Dank, sehr aufschlussreiches Gespräch und angenehmen Tag.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Olympe de Gouges, Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen gehört.
Ende der Denkpause.
So, das finde ich, liebe Leute, war genug Inhalt für heute. Ich habe genug geliefert. Mach Schluss. Wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.